Deutschlandfunk. Der Tag.
Et ist Ding Geburtstagsdach.
Ein fröhliches, rheinisches Ständchen für CDU-Mann Armin Laschet. Von seinem alten NRW-Konkurrenten Norbert Röttgen hat er heute eher so eine Art vergiftetes Geburtstagsgeschenk bekommen.
Ich bin der bislang Erste und Einzige, der seine Kandidatur erklärt hat. Ich habe gelesen, dass es Überlegungen bei anderen gibt, dass aber noch irgendwie auch gesehen wird, wie die taktischen Opportunitäten herzustellen sind. Insofern muss ich sagen, bin ich nicht der Vierte, sondern ich bin der Erste, der die Kandidatur klar erklärt.
Hat er recht? Er ist der Erste, der nicht rumdruckst und es wirklich offiziell macht, dass er an die CDU-Spitze will. Mindestens. Gar nicht mal so unklug, auch vom Timing her, das genau dann zu erklären, als sein vielleicht größter Konkurrent Friedrich Merz zeitgleich gerade bei der noch CDU-Chefin ist in Berlin, um dort den Finger zu heben. Die einzigen, die da nicht in die Puschen kommen, das sind die Frauen in der Union. Aber eine männliche Kanzlerin, ich weiß ja nicht. Und dann sprechen wir hier im Podcast noch über das Geburtstagsgeschenk von Björn Höcke an Pegida, so möchte ich es mal ausdrücken. Zur 200. Montagsdemo war der AfD-Chef aus Thüringen in Dresden, Seite an Seite mit dem Volksverhetzer Lutz Bachmann. Mehr muss man da eigentlich nicht zu wissen, außer, dass das der verzweifelte Versuch ist, einer Bewegung, die immer weniger Menschen bewegt, aus der Patsche zu helfen. Ob das gelingt? Der Tag am 18. Februar 2020 mit Sarah Zerback. Hi. Es geht los bei der CDU. Die Noch-Chefin fängt gerade damit an, alle antanzen zu lassen, die gerne ihren Posten hätten und am liebsten auch noch Kanzlerkandidat der Union werden würden. Die nächste Bundestagswahl steht ja auch schon im Herbst 2021 an. Da wird's allerhöchste Zeit. So, Ironie aus, muss man immer deutlich dazu sagen in diesem Medium Radio, Audio, Podcast. Es ist auf jeden Fall ein Dilemma. Fängt man damit zu früh an mit dieser ganzen Kandidatenkür? Nervt's vielleicht? Potenzielle Gegner haben außerdem massig Zeit, die Kandidaten mit Schlamm zu bewerfen. Macht man es aber dann zu spät, fragen ja sowieso alle und hinter den Kulissen wird gerangelt. Also, jetzt soll jedenfalls alles ganz schnell gehen. Vor einer Woche erst hat Annegret Kramp-Karrenbauer erklärt, ich tue mir das nicht länger an, ich mache Platz für Nachrücker. Und ab heute schon empfängt sie Interessierte im Konrad-Adenauer-Haus. Und den Anfang hat Friedrich Merz gemacht. Katharina Hamberger ist unsere Korrespondentin im Hauptstadtstudio und kennt die CDU-Zentrale aber auch von innen ganz gut, berichtet sie ja oft genug drüber. Hi Katharina.
Hi.
Du, ich würde ja zu gern mal Mäuschen spielen bei so einem Gespräch zwischen Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz. Was glaubst du, wie könnte das ablaufen?
Ja, das würde ich tatsächlich auch ganz gerne. Also läuft das dann so, dass sie sagt, Friedrich, wie sehen deine Ambitionen aus? Und er sagt, du, ich würde es machen. Und sie sagt dann, ja, ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber also es ist echt, sie haben heute wohl über eine Stunde geredet, also das scheint schon intensiv gewesen zu sein, es ist nichts rausgedrungen, was ja auch zumindest für Kramp-Karrenbauer erstmal ganz gut ist, dass Merz offenbar nicht versucht, Punkte raus aus diesem Gespräch zu setzen und das Verfahren nicht zu torpedieren. Sie hat ja da heute noch einen, der das jetzt dann doch wieder macht. Ja, also ich glaube,
dass auf Norbert Röttgen.
Genau, ich glaube, dass man am Ende der Woche erfahren wird, was da besprochen worden ist, aber dass die jetzt wirklich erstmal die Füße stillhalten werden. Mhm. Aber ich wäre tatsächlich auch gern dabei.
Aber das ist doch eine total zufällige Koinzidenz, dass Norbert Röttgen genau dann, als Friedrich Merz da erklärt, ich mache es, sagt, ich würde wohl auch, ne?
Ja, und dass Armin Laschet auch noch Geburtstag hat, das dürfen wir auch nicht vergessen.
Nee, das passt heute alles super zusammen.
Dass der ein wunderschönes Geburtstagsgeschenk bekommen hat. Ja, tatsächlich eine, ich weiß nicht, ob es tatsächlich bewusst gesetzt war oder ob er sich gedacht hat, jetzt so eine Woche später, ich warte die größte Welle mal ab und dann mache ich das. Also was die genaue Ambition für den heutigen Tag war, das lässt sich noch nicht so genau sagen.
Aber ein bisschen witzig ist es halt. Ne? Aber spätestens damit, dass jetzt Norbert Röttgen da auch den Finger gehoben hat, ist doch diese sogenannte Teamlösung vom Tisch, oder? Das war jetzt Krawall.
Ja, das war jetzt, also hat zumindest erstmal wieder einiges durcheinander gewürfelt. Also diese ganzen ruhigen Gespräche, die man jetzt führen wollte und sagt, man macht das alles im Hintergrund und dann einigt man sich und dann gibt's keine großen Streitereien und keine großen Debatten außerhalb, die sind im Endeffekt mit Norbert Röttgen so ein bisschen kaputt gegangen. Und es ist da ein bisschen mehr Krawall hineingekommen. Jetzt wird der aber natürlich auch eingeladen ins Adenauerhaus. Das weiß man jetzt schon aus der CDU.
Ah, okay, das macht
CDU.
Man dann schon. Da hat er sich genau. ja darüber beschwert, ne, dass da nur so einige eingeladen sind.
Genau, also er hat gesagt, er wäre offen für Gespräche. Er hat ja erst heute Morgen mit einer E-Mail kam Karrenbauer gesagt, dass er kandidieren möchte. Von daher, so groß war die Zeitspanne, bis sie ihn einladen konnte, jetzt auch nicht. Jetzt ist nur die Frage, wie kann man ihn da einbinden? Er kann nicht so wirklich, glaube ich, mehr dahinter zurück, dass er sagt, er kandidiert. Da müsste er dann schon wirklich driftige Gründe haben, wenn man erst rausgeht und dann wieder zurückzieht. Und welche Rolle er in einem Team spielen könnte, weiß ich auch nicht. Also das hat die ganze Sache jetzt nicht vereinfacht, sondern verkompliziert. Ich finde aber, was man andererseits auch sehen muss, ist, dass Norbert Röttgen vielleicht dadurch das Ganze wieder so ein bisschen mehr aus dem Hinterzimmer herausgezogen hat. Also es gibt ja sicher den einen oder anderen in der Partei, der sagt, dieses Hinterzimmergeklungel, das möchte ich nicht. Und ich möchte, dass wir das offen diskutieren, so wie wir das bei der letzten Wahl schon gemacht haben oder beim letzten Parteivorsitz, wo es die Regionalkonferenzen gab. Und ich finde es persönlich, ehrlich gesagt, auch schwierig, dass die CDU sagt, wir wollen jetzt wieder dahinter zurückgehen. Strategisch ist es verständlich, dass man sich nicht öffentlich zanken möchte. Mhm. Aber andererseits für die Mitglieder, dass man das jetzt nicht mehr macht, weiß ich nicht. Vielleicht hat Norbert Röttgen da was angestoßen.
Ja, und das Zanken, ich meine, seien wir ehrlich, das findet ja trotzdem statt. Ne? Also dann sticht doch wieder irgendjemand was durch oder ja, diese nervigen Journalistinnen, die fragen dann doch nach. Was ja aber schon auch die Frage ist, also wir haben da jetzt, wir haben vier männliche Kandidaten, dann kommen die auch alle noch aus NRW, dann sind das alles noch Katholiken. Also noch deutlicher kann die CDU ja jetzt auch nicht sagen, also von einer Frau aus Ostdeutschland, einer Protestantin, haben wir jetzt genug, oder?
Ja, das kann man so oder so sehen. Also ich finde, beziehungsweise die Argumentation der CDU ist ja auch, wir hatten doch jetzt lang eben eine Frau. Also es gibt ja auch Frauen bei uns in Spitzenpositionen. Das verweigern wir denen ja auch nicht. Das stimmt. Aber gleichzeitig zeigt das auch, dass da offenbar das in den Strukturen noch nicht so weit gewachsen ist, dass es da genug Frauen gibt, die auch ganz selbstverständlich nachkommen können, die selbstverständlich in so eine Position nachrücken können und sich selbst zur Verfügung stellen.
Die also, Frauenunion, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber ich habe heute das Interview mit der Wiedmann-Mautz, der Vorsitzenden der Frauenunion im Kopf, die sagte, ja, wir sind jetzt ja auch überrumpelt, dass die Annegret Kramp-Karrenbauer da zurückgezogen hat. Wir haben da jetzt so schnell niemanden. Also das ist aber dann ja schon ein Versäumnis, ne, dass man da auch niemanden aufbaut, der irgendwie kommen könnte, oder?
Ja, die haben sich natürlich stark auf die Kramp-Karrenbauer gestützt. Mhm. Die haben sie auch immer unterstützt. Das heißt, da gab es ja nicht wirklich die Notwendigkeit zu sagen, wir bauen jetzt jemand auf, der ganz, ganz schnell Kramp-Karrenbauer nachfolgen könnte. Die zwei der jetzt vier Männer, die im Rennen sind, waren ja sozusagen schon im Gespräch. Armin Laschet zusätzlich auch immer so unterschwellig, obwohl er nie kandidiert hat bislang. Also die standen ja schon irgendwie quasi vor der Haustür. Mhm. Und bei den Frauen ist es anders. Aber das ist eben dieses, dass man eben niemanden hat, der natürlich an diese Spitze rücken kann, sagt eben schon auch, da gibt es ein strukturelles Problem, da müssten vielleicht mehr Frauen in der CDU weiter nach oben kommen können.
Haben die es denn jetzt mal ganz objektiv, oder objektiv ist natürlich in so einem Fall wirklich auch schwierig und auch so in die Partei reinzugucken, aber du bist da ja nah dran. Haben Frauen es objektiv schwerer, werden da nach anderen Maßstäben beurteilt? Also Führungsschwäche und so, wäre das was gewesen, was sich auch ein Parteivorsitzender, ein Parteichef hätte anhören müssen?
Also ich glaube, das ist ja wirklich immer ein subjektiver Eindruck. Aber es ist für Frauen, je höher sie kommen, und das gilt auch für Parteien, sicher nicht einfacher. Und die Frage schwang auch immer bei Annegret Kramp-Karrenbauer mit, auch bei Andrea Nahles. Beurteilt man eine Frau anders, als man das bei einem Mann tut? Also dass man bei Andrea Nahles zum Beispiel immer ihre Äußerungen, ihr Auftreten kritisiert hat, wo man vielleicht bei einem Mann das anders wahrgenommen hätte.
Und bei Annegret Kramp-Karrenbauer ja auch, ne? Auch im Karneval, ne? Das heute hätte man das einem Armin Laschet, der ja auch sehr aktiv ist im Karneval, würde man dem das auch ankreiden.
Ja, ne? ich glaube, die Karnevalsnummer wäre es vielleicht gar nicht gewesen. Ich glaube, bei der Karnevalsnummer, das wäre auch einem Mann auf die Füße gefallen, weil das einfach keine gute Äußerung war. Mhm. Aber so grundsätzlich ihr Auftreten, traut man ihr Dinge zu, das, glaube ich, ist bei einer Frau in so einer Führungsposition nochmal was anderes. Also bei Angela Merkel, die war ja irgendwann unangefochten, aber da gab es diese Männerbünde ja noch viel stärker, ne? Mhm. Bei der hat man ja gemerkt, sie hat sich auch irgendwann so eine Art Schutz angeeignet. Ja, sie sieht ja immer gleich aus. Das heißt, sie ist nicht angreifbar, was ihr Aussehen betrifft, was ja immer groß diskutiert worden ist. Das sind so Dinge, glaube ich, die eine Frau eher tut, als es dann ein Mann tut. Also da gibt es tatsächlich noch nach wie vor Nachholbedarf und eine Kultur in Parteien ist ja auch dafür ausschlaggebend, wie stark sich Frauen engagieren. Also es ist Kultur in den Parteien, aber natürlich auch gesellschaftlich, aber die Aufnahme von Frauen in Parteien hat auch damit zu tun, wie sehr sie sich da engagieren und wie sehr sie auch Lust darauf haben, auf Führungspositionen sich zu bewerben, weiterkommen zu wollen, ob sie auch gelassen werden. Und in der CDU ist der Frauenanteil bei noch nicht mal 30%. Also da gibt es tatsächlich ein Problem, dem man sich auch annehmen muss und dem man sich, glaube ich, mittlerweile auch bewusst ist.
Ja, weil, und das darf man ja bei der Rechnung auch nicht vergessen, es wahnsinnig viele Frauen gibt, die CDU wählen, ne? Oder das immer getan haben.
Zumindest bislang, ja. Also Angela Merkel war ein starker Faktor dafür, dass viele Frauen die CDU gewählt haben. Das ist tatsächlich etwas, wo auch der ein oder andere Kandidat, den man jetzt im Rennen hat oder der zumindest als potenzieller Kandidat gilt, ein Problem hat. Also das dürfte Friedrich Merz sein.
Der kommt nicht gut an bei den Frauen?
Ja, seine Veranstaltungen sind zumindest immer sehr männerlastig und merkt so dieser Witz, den er da letztens gemacht hat über das Sturmtief
Sabine
und dass das ja über das politische Berlin auch hinwegfegt und so und dass Tiefs immer Frauennamen haben. Das ist so ein Männerwitz, den würde jemand, der glaube ich Frauen im Blick hat, nicht machen. Und auch Jens Spahn hat bei den Frauen im Moment noch zumindest, glaube ich, nicht den besten Stand. Das sind aber dann, ist nicht so ein Altherrenattitüde, sondern da ist es eher inhaltlich bedingt, nämlich, dass er zum Beispiel die Pille danach lange abgelehnt hat, auch mal gesagt hat, Frauen würden die dann wie Smarties schlucken. Dann hat er auch bei Abtreibungsparagraphen eine Rolle gespielt, wo er dann auch dieses Studienspiel gebracht hat, über die Folgen der Abtreibung nochmal, wo viele gesagt haben, das ist völlig unnötig. Also er hat sich auf dem Feld nicht sonderlich beliebt gemacht. Und da sagt er aber selber, merkt selber, dass er da ein Problem hat. Er hat im letzten Interview im Spiegel gesagt, naja, er würde heute so manches nicht mehr so formulieren. Da wurde er auf diese Smarties-Äußerung angesprochen. Also der merkt schon, da gibt's ein Problem.
Ja, kann man immer nur hoffen, dass das auch wirklich so eine Einsicht ist, die dann auch inhaltlich irgendwie angekommen ist und nicht nur, wenn man jetzt nach der Macht greift, ne? Oder wenn man sieht, da schwimmen einem die Fälle irgendwie weg. Und zusätzlich zu dieser Gretchenfrage, also liebe Union, wie haltet ihr es eigentlich mit den Frauen, steht ja die Frage, wer die CDU jetzt eigentlich wieder attraktiv macht. Also jemand, der sie entmerkelisiert, entsozialdemokratisiert, wie es ja oft heißt. Oder verprellt man damit eben genau all jene, die sie eben genau dafür gewählt haben? Kann man da schon so Tendenzen absehen, wohin sich das bewegt innerhalb der Union?
Also ich finde es ganz schwierig zu sagen, die Union muss jetzt in eine ganz bestimmte Richtung gehen. Ich glaube, das ist auch nicht die Union, das ist nicht die CDU, dass sie sich auf eine Richtung festlegt, wir werden jetzt wieder ganz konservativ oder wir werden jetzt ganz progressiv, weil die CDU eben davon lebt, dass man beide Enden verbindet und eher das ist es, was ein zukünftiger Parteivorsitzender eigentlich hinkriegen muss, woran Annegret Kramp-Karrenbauer ja auch irgendwie gescheitert ist, dass man alle sozusagen unter einen Hut kriegt und für alle irgendwie ein Angebot hat. Ob das die Person selbst ist oder ob es vielleicht Köpfe gibt, die das außerhalb eines Parteivorsitzes repräsentieren können, das ist dann nochmal eine andere Frage. Aber das ist sozusagen das, was der Parteivorsitzende hinkriegen muss. Wenn es um die Frage geht, wie stellen wir uns auf, glaube ich, muss schon auch nochmal inhaltlich man über die letzten Jahre hinausgegangen werden. Also man muss schon mit frischen Ideen, mit frischen Inhalten kommen. Die CDU hat in den letzten Jahren ist auf manchen Feldern nicht mehr ganz so inhaltsvoll, also da fehlt es manchmal sogar. Das heißt, da muss man auch was aufholen, muss frische Ideen einbringen. Und da muss sicher auch an der einen oder anderen Stelle ein Bruch mit der Ära Merkel erfolgen oder zumindest eine Neujustierung. Mhm. Aber dass man in die eine oder in die andere Richtung geht, ist ganz schwer zu sagen. Mhm. Was, glaube ich, klar ist, ist die Abgrenzung nach rechts, die vielen mittlerweile noch wichtiger ist als die nach links. Also, dass da eine Brandmauer steht, die man nicht einreißt.
Mhm. Und du sagst jetzt gerade da in die neue, also in die Ära nach Merkel und da ja tatsächlich sich irgendwie so ein bisschen freistrampelt, da ist ja die Frage, wann macht man das? Also lässt man da die Kanzlerin wirklich noch bis zum Ende der Legislatur, bis zu den regulären, bis zur Bundestagswahl in anderthalb Jahren auf dieser Position oder ist die quasi jetzt schon auf Abruf, weil sonst die neuen Kandidaten nicht genug Beinfreiheit hätten? Wie schätzt du das ein?
Ja, das ist tatsächlich die große Frage, die wir hier auch immer wieder diskutieren. Es ist so ein bisschen, dass Merkel so der Dreh- und Angelpunkt von vielem ist, ja eigentlich auch der Ausgangspunkt sozusagen dieser ganzen Geschichte in der CDU, in dem sie ihren Parteivorsitz frühzeitig abgegeben hat. Wenn man das aber jetzt mal durchspielt, dass irgendjemand auf die Idee käme, Merkel müsste früher gehen, was ja einem Kanzlerkandidaten möglicherweise tatsächlich zugutekommen würde, dann wäre das, also ich sehe es nicht, an welcher Stelle. Jetzt ist es zu früh, weil jetzt die CDU nicht aufgestellt wäre für einen möglichen Wahlkampf, für einen möglichen Wechsel. Wenn man sagt, na ja, man könnte hier nur die Spitze austauschen und die Koalition bleibt erhalten, das wird nicht funktionieren. Die SPD hat so oft gesagt, wir wählen keinen neuen Kanzler, keine neue Kanzlerin. Die würde sich quasi sehenden Auges ins Schwert stürzen, die SPD, wenn sie das jetzt nochmal ändern würde. Sie ist ja schon mit einem gebrochenen Versprechen in diese Koalition gegangen. Sie kann nicht mit einem gebrochenen Versprechen wieder rausgehen.
Dann hieß also wieder GroKo-Ende, Neuwahlen.
Genau.
Wir müssen,
genau. Und das, ich glaube, Neuwahlen wäre im Moment auch nicht der Wunsch von jedem, weil eben man an vielen Stellen noch nicht dafür sortiert ist. Die CDU ist dafür nicht sortiert, die SPD ist dafür auch nicht sortiert. Die Grünen wären vielleicht aufgestellt, müssten aber sich auch überlegen, ob sie einen Kanzlerkandidaten oder eine Kanzlerkandidatin ins Rennen schicken.
Und also, die Frage ist auch, was sagen die Wählerinnen und Wähler, ne? Wenn da genau. Ja auch irgendwie so eine Debatte vielleicht stattfindet, die so sehr Berliner Blase ist. Ne? Wir setzen da jetzt eine Kanzlerin ab, obwohl viele ja mit ihr zufrieden sind, einfach nur damit der nächste Kandidat genau. Da mehr Chancen hat. Ne? Das ist ja auch eine sehr theoretische Debatte, oder?
Also da hat auch Markus Söder recht, dass wenn er sagt, er warnt davor aus taktischen Gründen, Merkel abzulösen. Denn das ist genau das Problem, ne? Dass Wähler das nicht gutieren werden, aus taktischen Gründen die Republik nochmal so ein bisschen ins Chaos zu stürzen und eine neue Kanzlerin oder einen neuen Kanzler zu installieren. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen guckt, dass das Ende des Jahres passiert, einen Kanzlerkandidaten aufzustellen, dann weiß ich gar nicht, ob das auch so problematisch ist, eine Kanzlerin nebenher zu haben. Denn dann geht es so langsam in die Phase des Wahlkampfs.
Vielleicht dann sogar kann, mit ihr, ne? Wollen
genau,
auch der eine oder andere. Ne?
Mhm. Und dann kann sich ein Kandidat sogar ja relativ frei mit Positionen rausgehen, die an der Regierung vorbei sind oder mehr sind, als die Regierung erreicht hat und muss sich nicht ständig dafür rechtfertigen, dass er das als Kanzler oder Kanzlerin jetzt nicht durchsetzt. Also vielleicht kann es am Ende sogar ein Vorteil sein. Im Moment ist es erschwert das Ganze tatsächlich noch.
Ja, das klingt auf jeden Fall so. Katharina, ich danke dir recht herzlich.
Gerne.
So, liebe Freunde, herzlich willkommen zur 200. Beginner hier aus Dresden von Neumarkt, direkt am Württembergmarkt, dort, wo alles angefangen hat. Wir freuen uns heute natürlich ganz besonders auf unseren Ehrengast, der zum Thema Demokratie und Thüringen und was dort bald vorgeht, uns natürlich alles am besten erklären kann.
Ja, ist klar. Wer könnte schließlich besser über Demokratie in Thüringen sprechen als der thüringische AfD-Chef Björn Höcke? Das ist er nämlich, der Ehrengast, von dem Lutz Bachmann da spricht. Mehr Redezeit soll der hier wiederum auch gar nicht bekommen, dieser Mann an der Spitze von Pegida in Dresden, der unter anderem wegen Volksverhetzung verurteilt wurde. Und für alle, die schon gar nicht mehr wissen, was das überhaupt ist, Pegida, das sind diese patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Die spazieren oder demonstrieren seit gut 5 Jahren durch Dresden, mit aber wirklich immer weniger Zulauf in den letzten Monaten. Bastian Brandau, du warst auch an diesem Montag mal wieder dabei, damit wir es nicht sein müssen. Ist denn diese Mission von Höcke geglückt, also Pegida da wiederzubeleben, mal wieder ein paar Leute anzulocken?
Also es hat zumindest geklappt, es waren mehr Leute da. Es war ja, wenn man so will, eine Art Geschenk zum 200. Jubiläum, zur 200. Ausgabe von Pegida. Und es waren eben deutlich mehr Leute da als sonst. Sonst sind es so meist um die 1000. Jetzt waren es schon mehrere 1000. Ich würde auch nicht sagen, dass die Veranstaltung stirbt, sondern sie bleibt eben auf niedrigem Niveau konstant. Aber genau, es ist dann, denke ich, gelungen, das einmal so ein bisschen aufzublasen, wenn man so will, durch Höcke. Wobei man auch sagen muss, am Ende, da wurde es dann auch kalt und die Rede wurde immer länger. Also Euphorie sieht da auch anders aus, aber zumindest ist es gelungen, dass ein paar mehr Tausend kommen. Aber es hat eben auf der anderen Seite auch einen viel größeren Gegenprotest hervorgerufen, als das sonst hier üblich ist, wenn Pegida alle 2 Wochen auf die Straße geht.
Und Wie findet denn die AfD das überhaupt, dass da jetzt ein Björn Höcke Seite an Seite mit einem Lutz Bachmann, ne, mehrfach vorbestraft und so, dass die jetzt schon wieder miteinander auf die Straße gehen? Da hat die AfD ja eigentlich mal anders entschieden. Ne? Das sollte ja eigentlich gar nicht mehr passieren.
Naja, es gab mal so diese Abtrennungsbeschlüsse, die wurden dann irgendwann aufgehoben. Die ersten Leute waren auch schon längst aufgetreten. Sachsen-Anhaltinische Landtagsabgeordnete, auch hier aus Sachsen, zumindest Kandidaten für die Bundestagswahl, die haben sich schon auf die gleiche Bühne wie Pegida gestellt, als das noch offiziell verboten war. Und Höcke war dann sofort da, als es aufgehoben war. Genau, da gibt es so ein bisschen zwei Seiten. Wer sich halt ein bisschen aufgeregt hat, ist eben Jörg Meuthen, der Co-Vorsitzende, der hat gesagt, das sei nicht dienlich, dieser Auftritt. Und die Wahlkämpfenden in Hamburg von der AfD finden das eben auch nicht so gut. Genau, dann geht es vermutlich weniger um Inhalte, sondern eben um die Person Bachmann. Du hast es gesagt, er ist ein vielfach vorbestrafter Verbrecher, Straftäter, unter anderem wegen Volksverhetzung, Drogenhandel, Einbruch, all solche Dinge. Und mit so einem wollen eben manche in der AfD nicht den Björn Höcke auf der Bühne sehen. Höcke ist es egal, die verstehen sich gut, die sind auch in Chemnitz zusammen auf der Straße gelaufen. Und genau, es war so eine kleine Konzession daran, dass Höcke eben nicht von Lutz Bachmann vorgestellt wurde auf der Bühne, sondern das hat jemand anders hier gemacht. Aber im Prinzip muss man sagen, die sächsische AfD, und wahrscheinlich gilt das auch für die Landesverbände hier ringsherum, die alle ziemlich flügelnah, flügeltreu sind, die haben da überhaupt keinerlei Berührungsängste. Hier hat das niemanden aufgeregt. Im Gegenteil, der Landesverband hat sogar dazu aufgerufen, dahin zu gehen.
Okay, niemand aufgeregt, aber du hast es gerade jetzt kurz angedeutet. Es ist schon so, dass die AfD in Berlin, also der Bundesvorstand, auch wenn dieser Beschluss da jetzt nicht mehr besteht, die haben sich schon insofern durchgesetzt, als dass sie ja quasi verboten haben, dass Björn Höcke da jetzt mit auf die Bühne kommt, ne, mit dem Bachmann. Das durfte er jetzt nicht.
Das sind so diese Petitessen, das war dann so eine Art Konzession. Ich weiß jetzt, kann natürlich auch nicht sagen, wer das mit wem abgesprochen hat. War so ein Zeichen, dass ein Björn Höcke vielleicht doch nicht ganz egal ist, was ein Jörg Meuthen sagt, dass er sie dann noch ein bisschen Rücksicht nimmt, auch wenn sein Standing natürlich total gewachsen ist durch diesen Coup da in Erfurt, dass es ihm eben gelungen ist, einen Ministerpräsidenten der FDP mit Stimmen der AfD zu wählen. Das ist eine Entwicklung, die innerhalb der Bundes-AfD sowieso beobachten, dass der Flügel an Einfluss gewinnt. Aber das ist etwas, was hier in Sachsen im Prinzip seit Jahren schon Stand der Dinge ist, dass der Flügel einen großen Einfluss hat. Björn Höcke hat hier massiv Wahlkampf mitgemacht. Das hat in dem Landesverband Sachsen niemand aufgeregt. Also hier vor Ort ist es eigentlich kein Aufreger für die AfD.
Ja, umgekehrt eher klingt es sogar, als würde man das ein bisschen feiern, ne? Was der da in Erfurt so aufgerüttelt hat. Das demokratische
absolut.
System irgendwie durcheinander gewirbelt. Ne?
Das wird hier von der AfD absolut gefeiert, genau, und auch er wurde begrüßt hier, und mit Pegida, da gibt es keinerlei Berührungsängste, da gibt es viele persönliche Überschneidungen, genau, und vielleicht haben manche noch so ein bisschen Befürchtungen, was die Person Lutz Bachmann betrifft, aber ansonsten gibt es da eigentlich völlige Überschneidung zwischen AfD und Pegida.
Und trotzdem, du hast es angesprochen, gab es jetzt gestern Gegenproteste, und die kamen dann doch ziemlich überraschend, ne? Und zwar aus Seiten, von denen man das sonst gar nicht kannte. Also CDU und FDP, die Kreisverbände da bei dir in Dresden, die haben jetzt auch mobil gemacht. Ist das auch noch so ein Nachklang aus Erfurt, oder wie erklärst du dir das?
Das würde ich auf jeden Fall so erklären. Also man muss das so sagen, die übliche Pegida-Veranstaltung sieht so aus, 1000 Pegidisten kommen und da auf der anderen Seite stehen 50 bis 150 Gegendemonstranten. Das ist auch manchmal anders bei so Jubiläumsveranstaltungen. Da ist es schon so gewesen, dass mehr Gegendemonstranten da waren als bei Pegida. Aber was eben wirklich neu war, dass jetzt die CDU und die AfD, FDP gegen Pegida und gegen Höcke aufgerufen haben zu demonstrieren. Zum ersten Mal nach 5 Jahren haben das hier die Kreisverbände gemacht.
Und warum waren die vorher so schnarchig?
Naja, das ist eben so ein typisches Dresdner Phänomen. Die FDP ist, kann man sagen, ist in den ersten Monaten durchaus bei Pegida auch mitgelaufen. Da haben sich einige sehr, sehr für da positioniert. Die sind jetzt teilweise raus aus der Partei. Also die waren pro Pegida fast. Mhm. Und auch die CDU hat das am Anfang so gesehen, das ist eine Bürgerbewegung, die müssen wir ernst nehmen. Wir müssen diese Argumente versuchen zu verstehen. Und denen war egal, was auf der Bühne gesagt wurde, sondern da immer großes Verständnis. Und man hatte immer die Befürchtung bei CDU und FDP, wenn man dazu Gegendemonstrationen aufruft, dann wählen die einen nicht mehr. Jetzt haben sie die nicht mehr gewählt, die CDU und die FDP, obwohl sie nicht dagegen angetreten sind. Und ja, umso schärfer war gestern auch die Rhetorik derjenigen, die für die FDP und die CDU gesprochen haben, die eben ganz klar kritisiert haben, dass Höcke eben ein Demagoge sei, dass hier Feinde der Demokratie am Werk seien. Also fast so, als hätten sie da was nachzuholen. Genau, ja. Und jetzt Ist natürlich die Frage, was bleibt dabei, wenn das jetzt in 2 Wochen weitergeht? Sind es dann doch wieder die 100, 150, diejenigen, die da meistens sind? Das sind eher Jüngere, eben aus dem linken Lager von Gewerkschaften. Oder ob es tatsächlich gelingt, dass vielleicht, wie es ja in vielen Städten normal ist, dass eben, wenn Rechtsextreme demonstrieren, dass sich sämtliche demokratischen Kräfte dagegen stellen, eben von der CDU bis zur Linken. Das ist hier bisher eben in Dresden überhaupt nicht üblich. Deswegen gab es gestern nochmal diese 2 Veranstaltungen, wo man sagen kann, vielleicht solche Anhänger der Grünen. Ich habe eine Grünen-Fahne gesehen bei der FDP- und CDU-Veranstaltung. Das sind vielleicht so die Überschneidungen. Also das sind wirklich so Befindlichkeiten, weil es hier eben eine große Abwehr gibt im bürgerlichen Lager bei CDU und FDP, mit links auf die Straße zu gehen. Zum Beispiel wurde gestern da jemand weggeschickt, der eben eine Fahne der antifaschistischen Aktion in der Hand hatte. Der wurde eben gebeten, diese Demonstration zu verlassen. Solche Sachen.
Aber ist schon nochmal so ein Sonderfall Dresden. Aber in Leipzig ist es ja zum Beispiel echt nochmal eine andere Stimmung. Ne? Da ist ja auch Pegida schon längst von der Bildfläche verschwunden.
Genau, da gab es auch von Anfang an einen Oberbürgermeister, der klar gesagt hat, wir wollen das hier nicht in unserer Stadt. Da gab es viel mehr Aufruf in der Zivilgesellschaft, eben bis weit in bürgerliche Kreise hinein. Das hat hier alles in Dresden lange gedauert, wenn man so will, bis gestern. Wobei es auch vorher schon durchaus, also das wurde gestern sehr großmütig eingeräumt. Wir machen jetzt hier erstmal Angebote für Leute, die eben nicht so viel Demo-Erfahrung haben. Da wurde ein bisschen mit Demo kokettiert. Das ist die erste Demo hier für uns alle und wir haben ja nicht so viel Erfahrung. Aber es gab auch vorher durchaus Angebote von den Kirchen, Friedensgebeten, gab Aktionen von ehemaligen Kreuzchorsängern, Kruzianern, öffnet eure Herzen, damit Kerzen am Rande von Pegida zu stehen, also durchaus, wo
man hätte schon die Chance gehabt, ne?
Man hätte auch als Bürgerlicher durchaus die Chance gehabt und es hat natürlich auch Einzelpersonen gegeben, die dort gewesen sind und auch Michael Kretschmer von der CDU zum Beispiel hat schon dort gesprochen und auch Dirk Hilbert hat irgendwann seine, das ist der Oberbürgermeister hier, ein FDP-Politiker, hat irgendwann seine Zurückhaltung aufgegeben, aber es hat halt wirklich sehr, sehr lange gedauert und dann kann man sagen, war das Kind so ein bisschen in Brunnen gefallen und das ist ja das Bemerkenswerte, dass sich Pegida hier so etabliert hat, obwohl sie wirklich seit Jahren auf der Stelle treten. Also es gab sehr viele Versprechungen von der Bühne, Gründung einer eigenen Partei, Volksanträge, Initiativen und so weiter. Nichts ist davon passiert und gestern war auch so eine Redewendung, ich krieg's jetzt nicht genau hin, aber wir hoffen, dass wir nicht weitere 5 Jahre hier stehen müssen, damit endlich das umgesetzt wird, was wir fordern. Mhm. Also das ist so eine Art, man geht im Kreis, das ist immer ein schönes Synonym und es dreht sich alles im Kreis. Es werden die immer selben Reden gehalten, vor immer denselben Menschen, aber für die ist das eher so eine Art Ritual, denke ich. Okay. Weiß gar nicht, ob die da große Erwartungen haben, jetzt konkret an die Menschen auf der Bühne stehen. Und das sind eben meistens doch nur Lutz Bachmann und seine Stellvertreter.
Und was macht das denn, Bastian, wenn ich dich mal unterbrechen darf, was macht das denn mit der Stimmung in Dresden? Also vielleicht auch einfach mal unter denjenigen, die da ja angeblich das Abendland islamisieren. Ich sag das mal bewusst so zugespitzt. Also die Menschen, die sich Pegida da als Gegner, als Projektionsfläche ausgesucht hat. Zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund. Also was macht das mit diesen Menschen in Dresden?
Auch gestern war das wieder eine sehr aggressive Stimmung. Da gibt es natürlich Auseinandersetzungen mit dem politischen Gegner. Aber was ich immer merke, wenn mich mal jemand besucht oder wenn Kollegen hier sind, die sonst nicht da sind oder auch gestern die Menschen, die auf dieser Demo waren, wenn sie diesen Hass hören, der da von der Bühne verkündet wird, aber eben auch diese Aggression. Und es sieht wirklich konkret so aus, wenn die durch die Straßen ziehen, dort ist eine Frau mit Kopftuch, dann wird im Sprechchor gerufen, abschieben, abschieben. Und
das
es kommt
Angst.
Dann immer wieder. Das macht Angst, es kommt zu Pöbeleien, so im Nachgang an Straßenbahnen und so etwas. Das führt dazu, dass viele Leute mit sichtbarem Migrationshintergrund nach wie vor die Innenstadt meiden am Montag. Die ist längst nicht mehr so blockiert, wie sie es noch vor Jahren war, als da eben Zehntausende waren. Aber trotzdem gibt es viele, die die Innenstadt eben an Montagen genau aus diesen Gründen meiden, um sich da nicht in irgendwelche Situationen zu begeben. Und das ist natürlich fatal. Und es gibt auch genügend, die tatsächlich auch aufgrund dieser Gründe die Stadt verlassen haben. Zum Beispiel gestern habe ich ein jüngeres Paar getroffen aus Hannover. Die hatten 2 Jahre hier gelebt und waren jetzt irgendwie zufällig hier. Und die haben gesagt, wir sind auch damals deswegen weggegangen, weil wir das hier alles nicht mehr ausgehalten haben. Fand ich interessant.
Ja, bedrückend. Mensch, Bastian, danke, dass du das für uns auf dem Schirm behältst und danke, dass es uns erklärt hast.
Sehr gern, bis bald.
Feedback zu unserem Podcast Der Tag? Gerne. Immer her damit an dertag@deutschlandfunk.de zu dieser Episode vom 18.02.2020. Auch zu allen anderen sind wir offen für. Dankeschön fürs Hören, danke fürs Schreiben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.